und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Lennart Bertbach und Johanna Zeul. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Moin, moin.
Hallo. Morgen.
Ihr wart gestern im Franz K., euer Auftritt an einem Sonntagabend. Wie war's?
Super.
Ziemlich geil.
War ja ein Heimspiel für dich, Johanna, so ein bisschen?
Ja, das Publikum ist grandios. Vielen Dank nochmal. Ihr seid toll.
Und die Lightshow war der Hit. Die haben ja so eine Hardcore-Light, also Lichtinstallation von mit so Robotern an der Decke, die sich die ganze Zeit bewegen. Das war hammercool.
Habt ihr es sonst nicht?
Ich habe es noch nie, also so eine Lightshow gehabt.
Ich habe das noch nie gesehen. Und mein Vater, der ja jetzt nächstes Jahr auf die 50-jährige Bühnenerfahrung zurückblickt, der hat sowas auch noch nicht gesehen. Ist der Hammer. Also nicht in einem normalen, kleineren Club wie das Franz K. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie Michael Jackson oder so. Aber es war halt vom Licht her und auch vom Sound wirklich, die Qualität war fantastisch.
Und was unterscheidet ein großartiger Auftritt von einem durchschnittlichen?
Wir machen ja nur großartige Auftritte, aber die Lightshow, das ist irgendwie für die Stimmung einfach geil. Man spielt öfter mal auf Bühnen, wo das Licht dann halt so bleibt, wie es ist. Und das unterstützt einfach wahnsinnig die Stimmung. Allein schon, wenn am Ende des Songs das Licht runtergeht oder irgendwie, ein ruhigerer Song ein bisschen gedimmtes Licht bekommt.
Danke, Jannis, für dein Einfühlungsvermögen und deine Kreativität, dass der Lichtmann
ist. Das ist ja ein eigenes Instrument, was er da bedient hat. Mhm. Und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ja.
Und der Rest, das Licht ist ja ein Teil.
Ne, also der Sound Auftritt zum Beispiel war ja auch fantastisch, danke Armin. Das führt halt dazu, dass du dich sehr wohlfühlst auf der Bühne, wenn du alles gut hörst, wenn das alles gut rüberkommt. Das Publikum kriegt es auch gut mit, das kommt entsprechend dann auch wieder zu uns zurück, wenn wir merken, das Publikum kriegt es gut hin. Und du kannst dann einfach deine besten Seiten entfalten, also... Wenn man halt, da ist halt einfach so, ne, wenn du Platz und also Raum und Zeit hast, dich zu entfalten, dann kannst du alles aus dir, deine ganzen positiven Seiten eben.
Es ist für alles gesorgt, jeder hat einen eigenen Backstage-Raum. Also unglaublich.
Man ist dann auch entsprechend entspannt.
Ja, war toll.
Und wie sieht's aus mit Publikumskontakt dann auf einer Bühne, die ein bisschen höher ist und womöglich noch zu viel Licht, kann ja auch zu Blendungen führen, dass man dann gar nicht mehr den Draht bekommt?
Gute Frage. Hatte ich am Anfang ein bisschen die Befürchtung, weil wir nur zu zweit sind, da muss man dann auch gucken, dass dann der Funke gut rüberspringt, von Anfang an. Nicht irgendwie so vielleicht ein bisschen, das muss schon, je kleiner das Ganze ist, also ne, wenn man so Michael Jackson-mäßig beschallen kann, dann fährt man halt so die Nummern runter. Aber hier ist ganz viel Flexibilität mit uns. Also wir beide, wir sind sehr flexibel und keine Show gleicht der anderen. Klar, die Lieder sind dieselben, aber die werden auch mal anders interpretiert. Dann gibt es da ein Solo, das da vielleicht gar nicht ursprünglich gedacht war, weil man sich gerade so fühlt und so. Und das ist halt auch ein Geben und Nehmen. Das Publikum atmet mit, diese Schwingung, die da entsteht, die geht so hin und her. Und das haben wir gut hingekriegt gestern. Und ich glaube, das hat einfach mit der Gesamtkonstellation zu tun, dass da im Franz K. alle sehr entspannt sind, dass alle mitdenken, also vom Licht, vom Ton.
Man hat sie auch noch sehen können, ne? Ja, wenn man genau. Das Publikum nicht mehr sieht, weil man so viele Scheinwerfer im Gesicht hat, das ist halt mies, wenn du in so eine Leere starrst. Weil es ist schon toll, wenn man die einzelnen Gesichter sehen kann und dann mal einen Blickkontakt herstellen kann.
Das hat der schon super gemacht, der Mann, der Jannis.
Und was ist für dich anders, wenn du hier in der Region spielst, wo du aufgewachsen bist?
Also es sind halt auch Leute im Publikum, die ich persönlich kenne. Das ist anders und das ist sehr, sehr schön.
Findest du das noch schwieriger, wenn ich jetzt auch mal hier eine Frage
gebe, gerne.
Als sonst, also wenn du vor nur Unbekannten spielst?
Gute Frage, weil es waren ja auch meine Eltern da, das sind ja die größten Kritiker, sagt man mal, sag ich mal so. Also ich habe ja Glück mit meiner Familie und ich habe Glück mit meinen Freunden. Also ich finde es nicht schwieriger. Es gibt mir Kraft und Ruhe, weil ich merke, die da jetzt sind, nach all den Jahren, die glauben an mich. Die kommen wieder, obwohl ich 10 Jahre lang nicht da gespielt habe. Ich glaube, es sind an die 10 Jahre, also oder vielleicht ein bisschen kürzer. Ich hatte eine größere Pause, weil ich ja 2 Kinder bekommen habe und war nicht ganz so viel unterwegs wie früher. Und im Franz K. war ich jetzt halt schon ziemlich lang nicht.
Und was bedeutet es, dass deine Eltern die größten Kritiker sind? Wie äußert sich das?
Meine größten Fans und die größten Kritiker. Naja, die kennen mich, die wissen, was in mir steckt, die kennen das Potenzial und dann haben sie entsprechende Anforderungen. die spüren halt ganz genau, wo das noch hingehen könnte und wo es vielleicht mal war und so. Aber ja, ich entwickle mich ja, das ist gut. Die haben mich gelobt.
Also nur positives Feedback.
Ja, aber ich weiß trotzdem, dass da noch mehr drin steckt.
Es war auch nicht nur positives Feedback.
Nee,
wir haben so einen Synthesizer-Bass benutzt, der war deinem Vater etwas zu laut an einigen Stellen. Der war schon ziemlich knaller. Also das ist dann halt moderne Popmusik mit einem heftigen Bass, der richtig unter die Haut geht. Und das ist geil, das ist halt fett. Aber das war schon, er sagte, das war an der Schmerzgrenze oder war so, das schüttelt halt den ganzen Körper so durch. Ne? Und das ist schon... heftig, aber ja. Ich glaube, er hat es verkraftet.
Dein Vater, kann man ja dazu sagen, Thomas Felder, ist ja auch Musiker und Singer-Songwriter. Ist es dir vielleicht dann auch ein bisschen zu modern in deiner Bass, so ein moderner Bass, der dazukommt?
Also er kennt das halt so nicht. Es ist ja eine Hörgewohnheit auch, genau. Ja, der hört so eine Musik nicht, der hört kein Hip-Hop. Und das ist halt eher so ein Sound, den man aus dem Hip-Hop kennt. So.
Ihr seid beide eigentlich Singer-Songwriter, aber das entwickelt sich auch in... diverse andere Gefilde weiter?
Ja, klar. Wir sind ja beide Texter und wir haben viel Text in unseren Songs. Und das gleich zum Beispiel ist ja ähnlich beim Hip-Hop. Aber Hip-Hop ist halt meistens eher gesprochen nur oder so, ne?
Und dann, Sprechgesang.
Ja, aber ich würde zum Beispiel bei meinen Songs jetzt, wenn ich mal von meinen Songs sprechen kann, schon sagen, dass das zwar anders umgesetzt ist, aber ähnlich wie beim Hip-Hop viel Text und auch viel gesprochen, also viel Rhythmus. Also eigentlich alles Rhythmus. Und deswegen habe ich mir Lennart dazu...
Hip-Hop.
Ja, weil Lennart ist halt auch ein wahnsinnig guter Rhythmiker, aber er liebt es halt, er spielt ja Klavier bei mir und Synthesizer. Zurzeit auch ein bisschen Gitarre und so, aber halt eben Klavier und Synthesizer sind momentan die Hauptinstrumente und da kommt dann auch Harmonie mit rein. Und das kann dann auch dem Ganzen mehr Ruhe geben. Überhaupt Lennart als Person ist auch so angenehm, ruhig. Und ich liebe es einfach, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Das ist das Allerschönste. Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk. Lennart, ich hoffe, du bleibst lange bei mir.
Ah, setz mich nicht unter Druck.
Was für ein Druck denn? Sag einfach, wenn es nicht mehr geht, dann bin ich weg.
Alles gut, wir haben ja gerade erst angefangen. Wir haben noch eine große Karriere vor uns.
Ja, glaube ich auch.
Wie habt ihr euch gefunden?
Ich habe Johanna im Internet entdeckt. Bin ich über so ein YouTube-Video gestolpert und gedacht, wer ist sie? Warum kenne ich sie noch nicht? Das war erst dieses Jahr im März, glaube ich. Und dachte, die hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Die ist genauso verrückt wie ich auf der Bühne, noch verrückter sogar.
Was?
Also wie du durchdrehst auf der Bühne. Und ich dachte, ich dreh durch. Also ich bin ähnlich energetisch, zumindest wenn ich auf der Bühne stehe, so dass ich nicht anders kann, als irgendwie rumzuschreien und rumzuflippen. Und dann habe ich gedacht, eine coole Energie, wenn wir die zusammenbringen würden, unsere beiden Energien, dann kann das eigentlich gar nicht schief gehen. Und bisher funktioniert das sehr gut.
Ja, also was ich ja toll fände, aber ich weiß nicht, ob Lennart dazu schon bereit ist. Ich würde ja auch ihn gerne mal unterstützen, also musikalisch unterstützen bei seinen Songs.
Das haben wir noch nicht wirklich probiert. Aber wir haben auch viel an deinen Sachen gearbeitet und uns fehlt ein bisschen die Zeit. Müssen wir sehen. Probieren wir mal.
Und wie ging es dann weiter? Du hast sie entdeckt im
und dann. Ich bin dann hin, angefragt. Genau, weil du ja auch seit einigen Jahren in Berlin bist und da deine Lieblingsbühnentiere und Streichelzoo-Veranstaltungen organisierst mit anderen Musikern, von denen ich welche kannte und sah, dass Freunde von mir bei dir eingeladen sind, in der Kegelbahn im Wedding beim Streichelzoo zu spielen und das war einige Tage später und dann dachte ich, ist doch cool, da gehe ich doch hin und hatte dir dann schon eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt und du meintest dann direkt, kennen wir uns? Und ich so, nee, noch nicht, aber ich komme zum Konzert, ich komme vorbei, ich bin jetzt schon großer Fan. Und dann haben wir uns beim Konzert kennengelernt und du hast mich gleich auf die Bühne gebeten.
Ja,
gesagt,
du hast
spiel doch mit. Genau, ich habe gemeint, ich bin Schlagzeuger und spiel Klavier, falls du mich mal brauchst. Und es stand ein Schlagzeug und ein Rhodes auf der Bühne und du sagst, ja, dann hier, los.
Ja, weil das ist ja auch das Konzept vom Streichelzoo gewesen. Also ich habe ja die Lieblingsbühnentiere viermal im Jahr in der Wabe. Das ist so eine größere Location, so ähnlich wie es Franz K. auch. Gute Technik, gutes Licht und tolle Leute. Also Personal gut. Und da habe ich halt auch prominentere Gäste, aber alles, ne? So. Und das habe ich gemacht, um in Berlin unter meinesgleichen zu sein und immer neue Leute kennenzulernen und auch um auszuchecken, wer tickt ähnlich, ja, wer hat Bock auf Gemeinsamkeit und nicht Ego-Shooting, Ego-Ding so. Und da, das hatte so einen riesen Anklang, also alle wollten da dabei sein bei den Lieblingsbühnentieren, auch eben nicht ganz so Bekannte, die dann irgendwie nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht haben, aber trotzdem ganz, ganz spannende Künstler, sehr unterschiedlich, ne? Von Comedy bis Liedermaching, aber auch dann Pop oder ja, alles Mögliche also. Und dann habe ich diesen Streichelzoo gemacht, den habe ich ein Jahr lang gemacht. Und da war das Konzept dann noch ausgeweitet. Also Streichelzoo deswegen, weil es wieder halt eben Lieblingsmühltiere, aber in klein und viel näher dran und Work in Progress Stage. Also man darf während der Show gerne mit anderen Leuten Symbiosen eingehen, was beim bei den Lieblingsbühnentieren nur ansatzweise möglich war, weil das teilweise einfach Leute waren, die nicht so viel Zeit hatten, vorher sich zu treffen oder dann zu nervös waren und die wollten ihr Ding so machen. Und hier, da war viel mehr Spielraum und da habe ich dann extra ein Schlagzeug und extra ein Rhodes hingestellt, damit sowas stattfinden kann. Und da war Lennart dann natürlich ja, das Paradebeispiel für so jemand, der da einfach kommt und Bock hat mitzumachen. Und er hat gleich das so schön gemacht und so toll. Ein paar Tage später war er dann bei uns zu Hause und hat uns seine Lieder vorgespielt. Und ich dachte mir, krass, genauso hätte ich es halt auch gemacht, wenn ich irgendjemand gut gefunden hätte und irgendwie anknüpfen. Ich hätte es genauso gemacht. Ich wäre auch mit meiner Gitarre gekommen, hätte mich da ins Wohnzimmer gestellt und hätte meine Songs vorgespielt. Und das war dann irgendwie gleich so, ja, wie verwandt halt irgendwie.
Da hat's gefunkt.
Mhm.
Und dann habt ihr gleich die Tour zusammen geplant.
Ja, also das war dann irgendwie klar, dass man das dann einfach zusammen ausprobiert. Also er hat sich auch ans Klavier gesetzt und hat dann halt auch wie so ein Papagei sofort die ganzen Sachen nachgespielt. Also wenn ich ihm eine Melodie vorsinge, dann spielt er die sofort nach. Also das hat man nicht alle Tage, weil meine Rhythmen teilweise nicht ganz so Mainstream sind. Oder sind halt jetzt nicht ganz so einfach manchmal. Ja, und trotzdem schön.
Ja, kannst du das nochmal, diese Moment, diese, was da genau dann gefunkt hat, diese Seelenverwandtschaft auch?
Ich habe das ja gleich schon gemerkt, als ich das Video gesehen habe. Das war, glaube ich, ein Live-Mitschnitt aus dem Must-Tool. Oder ich hatte ein Video gesehen und dann ein paar andere noch angeschaut und gedacht, irgendwie...
In Berlin, so ein kleiner Club.
Warum kenne ich sie noch nicht? Wer ist sie? Wir müssen was zusammen machen. Und das war irgendwie recht schnell klar. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe dir meine CD rübergeschoben, war bei euch, habe was vorgespielt und irgendwie sind wir dann... Wann war unser erstes gemeinsames Konzert?
Wir haben eine Tour gehabt mit unserem Kontrabassist, der jetzt leider ausgestiegen ist. Der hat sich irgendwie wieder nach Japan orientiert, so wie es aussieht. Das ist ein Japaner. Ein sehr spezieller, cooler Typ so. Und mit dem waren wir auf Tour. Erstmal in Oldenburg, dann auf der Insel Wangerooge. Und ich glaube, das war das erste Mal mit dir. Und dann waren wir noch in Bremen. Oder nee, wo waren wir denn noch? Ach, in Marburg waren wir noch. Und in Marburg konnte Masataka nicht, unser Kontrabassist. Und dann haben wir das zu zweit gemacht. Und das war eigentlich so, da war es dann klar, dass das auch zu zweit funktioniert und dass die Energie total toll ist.
Ich musste dich davon ja erst überzeugen. Mir war das von Anfang an klar, dass das auch zu zweit funktioniert.
Ich bin irgendwie, ich lebe ziemlich im Moment, glaube ich. Und wenn der Moment dann mir das beweist, so irgendwie... Also.
Aber am Anfang warst du skeptisch?
Nee, nicht skeptisch, aber ich habe einfach schon mit so vielen Leuten gearbeitet und ich wollte es dann spüren, ich wollte es halt erleben. Wäre mir sonst zu theoretisch gewesen wahrscheinlich, keine Ahnung.
Nee, man weiß das ja auch nicht vorher, ne? Irgendwie, ich war ziemlich sicher, aber ich muss es halt erstmal zeigen auch, dass es funktioniert. Beziehungsweise es entwickelt sich auch. Also es ist ja nicht so, dass ich das alles sofort konnte, aber so nach und nach und je mehr Konzerte wir spielen, umso einfacher wird's.
Das ist ja auch, also mit Lennart ist das, also jetzt mal aus meiner Sicht, ich finde Lennart ist halt eigentlich genauso ein Künstler, wie ich das halt super finde, weil er ist nicht so festgefahren. Und ich finde, so sollten eigentlich alle Künstler auf lange Sicht funktionieren, dass sie halt den Willen haben, immer sich weiterzuentwickeln und auch sich selber nicht so im Weg stehen. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, vielleicht, wenn man mit so individuellen Menschen wie Lennart arbeitet oder auch mit mir, hätte man wahrscheinlich das gleiche Gefühl, dass vielleicht gerade was auf einer Stelle tritt irgendwie, das das ist jetzt, funktioniert ja so vielleicht jetzt noch gar nicht. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Weil in dieser Zeit, wo man das denkt, da passiert total viel. Und dann muss man dranbleiben. Und dann erntet man die Früchte. Also so empfinde ich das. Also die Dinge, die entstehen, gerade dann, wenn man denkt, es ist gerade irgendwie noch gar nicht das, was ich gerade im Kopf habe. Und genau da entstehen die Dinge und dann werden die noch viel, viel schöner und noch viel, viel bunter, wie man das eigentlich im Kopf hatte. Also da muss man halt einfach so zusammen durchgehen. So.
Aber für dich war es ja erstmal auch dann anders, ne? Wenn du eigentlich deine eigenen Lieder hast, kannst du zwar auch noch spielen, aber begleitest du und trittst erstmal ein bisschen zurück.
Ja, ich begleite ja nicht nur Johanna, das ist ein bisschen mein Fluch und mein Segen zugleich, weil es eben sehr inspirierend ist, aber gleichzeitig einen so ein bisschen auseinanderreißt, wenn man dann auch noch die eigenen Sachen machen will, dann verliert man manchmal den Kopf. Aber ich habe mir lange Zeit auch, also ich hatte mal eine Band und dann hat das immer nicht funktioniert, irgendjemand hat immer gefehlt oder die Leute sind berufstätig, weil es noch nicht genug abwirft und dann will man Konzerte machen und der Bassist fehlt oder der Schlagzeuger fehlt und du denkst, ach scheiße, wenn immer jemand fehlt, dann kannst du es ja auch sparen. Also wenn da noch nicht genug für alle dann übrig bleibt, dass die wirklich auch kommen, weil sie wissen, es wird irgendwie gut bezahlt und so, dann war es mir doch zu blöd und dann habe ich alles abgebrochen und gesagt, ich mache alleine mein Ding und bin unabhängig oder möchte auch in der Lage sein, alleine auf der Bühne zu stehen, einfach damit ich unabhängig bleibe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mir fehlt so ein bisschen die Inspiration dann irgendwie. Ich habe dieses Album, was ich jetzt neu gemacht habe, habe ich komplett alleine aufgenommen. Einfach nur, weil ich auch mal wissen wollte, was ich so leisten kann, weil ich eigentlich Schlagzeug spiele und dann habe ich noch Bass eingespielt und Akkordeon und Gitarre und E-Gitarre und irgendwie Klavier, alles, was ich so kann. Es ist auch schön geworden, finde ich, aber mir fehlt ein bisschen die Inspiration und ne, der Austausch und so neue Ideen zu haben und das habe ich bei Johanna sofort gesehen, die ist zwar, du bist ähnlich wie ich und hast diesen Rhythmus und bist einfach energetisch auf der Bühne, aber du hast eine ganz andere Herangehensweise und ganz andere Melodieführungen und das hat mich total inspiriert. Da bin ich einfach auf neue Ideen gekommen. Also ich profitiere ja auch davon, dass wir zusammenarbeiten, weil es mich voll auf neue Ideen bringt und ich ganz anders denken lerne und das bereichert den eigenen musikalischen Kosmos so sehr. Und wir stürzen uns jetzt zusammen in diese neue Jazz-Harmonielehre, was auch irgendwie mal dringend
notwendig war. Das macht so Spaß, ich fühle mich wie so ein Teenager. Wir treffen uns manchmal, jetzt in letzter Zeit nicht so oft, weil Lennart hat ja noch so viele andere wunderbare Projekte. Also in Berlin wimmelt es ja nur so von tollen Künstlern und Liedermachern und alles Möglichen. Und wir haben zum Beispiel hier, jetzt als letztes waren wir im Studio mit den Stracciatella Boys. Ach so, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, wir haben uns dann öfter mal getroffen, um die Harmonielehre, die Jazz-Harmonielehre durchzukauen.
Was wir uns beide irgendwie unabhängig voneinander schon vorgenommen hatten, aber alleine nicht so richtig hingekriegt. Also Harmonielehre nachzuholen. Wir sind beide mehr so Praktiker, nicht so theoretisch veranlagt. Ja. Und das nachzuholen hilft auch und inspiriert und sich so ein bisschen weiterzuentwickeln, um zu verstehen, was man eigentlich macht.
Was habt ihr da gelernt? Was hat es damit auf
Phrygisch,
sich?
Phrygisch,
ne, diese Kirchentonleitern, ionisch, dorisch, wie geht das? Warte, ionisch, dorisch, lydisch, nee, warte, ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äolisch, lokrisch.
Das habe ich alles schon an der Pop-Akademie gelernt.
Willst du mal
gelernt?
Hören, lokrisch? Ja, lokrisch? Guck mal, das hier ist die lokrische Tonleiter. Klingt erstmal total mies, aber wenn man das kombiniert, wenn man weiß, was man tut, dann kann man diese fiesen Sachen benutzen, um sie eben aufzulösen und so. Und das ist total geil. Also wenn man das so nach und nach versteht, im Jazz zum Beispiel, das wiederholt sich ja alles. Ne? Dann dachte ich auch, Jazz ist super kompliziert mit den komplizierten Akkorden. Nein, so kompliziert ist das gar nicht.
Wenn man es durchschaut.
Ne, wenn man es ein bisschen durchschaut, dann kann man anfangen damit zu spielen. Und dann. Also meine Musik ist total verjazzt, seit ich Klavier spiele. Vorher war das alles nur Rhythmus an der Gitarre, Schradl, Schradl. Und dann setzt du dich ans Klavier und denkst, wow, Melodien, Harmonien und so. Und jetzt ein bisschen die Theorie nachzuholen, hilft einfach, das zu durchschauen und zu entschlüsseln und dann eben noch besser zu werden.
Und bei dir ist es Auffrischung, weil...
Ach, also ich bin so ein Spätzünder. Ich habe mich die ganze Zeit nur mit mir selber beschäftigt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Vater auch so ähnlich ist, ein totaler Eigenbrötler. Und dass der halt so einen krassen Output hat, seit ich denken kann, habe ich halt diesen Vater, der so krass viele Lieder geschrieben hat und darunter so verdammt gute Lieder und auch musikalisch spannende Sachen und die ganze Ausstrahlung, die er auf der Bühne hat, diese ganze Energie, die ist ja voll krass. Also jetzt ist er zwar in die Jahre gekommen und kann das nicht mehr ganz so abfeuern wie früher, aber das war halt immer der direkte Input für mich. Und dann muss man sich ja irgendwie davon distanzieren, das ist ja ganz natürlich, dass man das dann automatisch, wenn man dann selber anfängt, Lieder zu machen. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, daraus habe ich mich so total isoliert, also musikalisch erstmal mich nur auf Nirvana konzentriert, Beastie Boys, Blur und Beatles. Und ja, und ich konnte eigentlich auch nur so 2 Beatles-Songs und 10 Nirvana-Lieder. Und sonst habe ich also wirklich mein eigenes Ding gemacht. Und ich muss sagen, über viele Jahre halt meinen eigenen Stil rausgeputzt und nicht so wie die meisten Coverlieder gelernt. Also ich habe mich ziemlich gesträubt gegen Coverlieder, was ich halt jetzt nachholen möchte durch dieses Jazz-Zeugs. Also ich merke halt schon, jetzt fehlen mir halt auch Bauteile, obwohl ich halt eine ganz klare Linie verfolge, was meinen eigenen Stil angeht. Und das finden ganz viele toll. Möchte ich das halt jetzt weiterentwickeln und bin sehr froh, dass ich da Lennart habe, der mir da so ein bisschen hilft, weil mit Familie ist man verdammt eingespannt. Also ich bin halt auch Hausfrau und Mutter und das ist Wahnsinn, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie viel Kopf auch und dann ab und an da so Sternstunden zu haben, wo man sich mit dem auseinandersetzen kann, mit dem man sich eigentlich auseinandersetzen würde, wenn man keine Kinder hätte und zwar viel mehr. Das ist schon echt schön. Danke, Lennart, dass du für mein Leben gekommen bist.
Ghetto-Faust.
Da wird gehuldigt und gelobt. Und die beiden kennen sich gerade mal ein Jahr. Und
nee.
Sind hier,
halbes
Jahr.
März, ne? Was haben wir jetzt? Oktober? Gut, fast ein Dreiviertel. Ja. Ich bin nicht so gut in Mathe.
Und es ist aber schon so vertraut, wirkt es hier auch zwischen euch beiden.
Ja, wir sind halt auch Freunde. Also wir mögen uns halt.
Ich würde sagen, es ist mal Zeit für
zum Glück.
Wir reden Zeit auf jeden Fall weiter. Zeit von Song, ja.
Yeah.
Live-Song oder ein Dings-Song?
Live-Song.
Live-Song.
Okay, wollen wir mit einem von dir oder von mir anfangen?
Von dir.
Welcher? Love Phone?
Mhm, okay.
Ganz neu, noch nicht auf der CD. Weiß nicht, spielen wir nachher noch was von unserer neuen CD?
Machen wir.
Jetzt spielen wir erstmal was wir jüngst im Tonstudio aufgenommen haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Lennart macht bei vielen anderen geilen Projekten noch mit und eins sind die Stracciatella Boys, das sind so Jungs, die nur Vokal singen.
Das ist mein neues A Cappella Quartett, von denen ihr noch hören werdet.
Und Lennart deutet es jetzt so ein bisschen mit der Stimme an, wir haben heute nicht das Instrumentarium dabei, um das genauso wie im Studio zu machen oder auf der Bühne. Wir haben hier jetzt so eine Melodika, die habt ihr gerade gehört. Und die Gitarre und mich. Und die Stimme von Lennart, die so andeutet, was die Stracciatella Boys. Ich krieg die Krise, dein Telefon kann Lalelu. Und für Elise, schalt doch mal ab und hör mir zu. Ich sing dir meine neuen Lieder vor. Die Melodie ist gut und geht ins Ohr. Merkst du nicht, mein Herz zerbricht. Dein Telefon hat dich im Griff. Du sagst, du magst mich und bist nett. Dein Telefon kommt mit ins Bett. Ich krieg die Motten. Dein Telefon ist 9-mal klug. Das kann ich nicht toppen. Du starrst da rein, kriegst nie genug. Aber ich sing dir meine Lieder vor. Die Melodie ist gut und geht ins Ohr. Merkst du nicht, mein Herz zerbricht. Dein Telefon hat dich im Griff. und dann nach dir schreit. Jetzt reicht es mir. Dein Telefon kauft dir einen Ring und spielt Klavier. Kann sogar meine Lieder singen. Du tanzt allein, denn ich bin nicht mehr da. Dein Telefon führt dich vor den Altar. Jetzt merkst du, dass dein Herz zerbricht. Dein Telefon hat sowas nicht. Kein Beat, der schlägt von ganz allein. Der Pastor fragt:
Wollen Sie das Telefon jetzt heiraten?
Und du sagst: Ja!
Johanna Zeul und Lennart Berzbach live hier im Lokalmagazin mit dem nägelnagelneuen Song, erstmals hier im Radio. Bisschen Technikkritik auch? Seid ihr überfordert mit den ganzen Möglichkeiten rund um
wegen Smartphone? Dem Smartphone, das ist ja ein Anti-Smartphone-Song sozusagen. Nee, also ich habe es aus eigener Erfahrung geschrieben. Ich habe sehr darunter gelitten, dass mein Partner viel in sein Handy guckt. Und abends, ich kann mir vorstellen, dass es anderen auch so geht. Also mir ging es so, abends guckt er halt in sein Smartphone. Früher war das die Zeitung, aber dieses Rascheln der Zeitung ist doch was Erotischeres als dieses Licht, das in die müden Augen meines Partners scheint. Und ich bin regelrecht eifersüchtig geworden auf dieses Smartphone.
Und das belastet.
Also so im Bett, ja, da will man eigentlich was anderes.
Es ist vieles quasi aus eigener Erfahrung dann.
Bei mir ist eigentlich alles aus eigener Erfahrung irgendwo. Und es gibt natürlich auch Songs wie Plastik im Meer, Tütensuppen könnten wir theoretisch auch ansingen. Da geht es dann halt um globale Dinge, die ich dann halt irgendwie verpacke. So. Meistens versuche ich es schon, auch wie bei Sandmann zum Beispiel, das auf so eine persönliche Ebene runterzubrechen. Da geht es eigentlich um Katastrophen und um Ausschöpfung der Welt und so weiter. Und um Ausschöpfung der Menschen, also Schröpfen. Wie sagt man denn das, wenn man arme Leute, also arme Völker auch ausbeutet? Ausbeutung, genau, darum geht es auch. Aber ich habe es dann so geschrieben, dass man sich das auch als einen Gefühlszustand aus der persönlichen Haltung raus vorstellen kann. Ich gehe da unterschiedlich ran, aber meistens ist es so aus mir selber, weil das dann am authentischsten ist. Ja.
Also autobiografisch, aber auch eben deine eigene Sicht auf die Welt ist dir wichtig, kundzutun.
Na, mir ist das halt schon, also ich finde, das ist eigentlich Pflicht, ist halt jetzt so meine mein Gedankengut. Ich finde, es ist schon Pflicht, dass wenn man in der Öffentlichkeit auftritt und sich nach draußen präsentiert, dass man dann auch Themen mit drin hat oder Meinungen, wenn man sieht, dass was in der Welt schief läuft, dass man das dann auch anspricht, weil man hat ja die Möglichkeit, mehrere Leute zu erreichen, damit das dann Wellen schlägt, dass man weniger Plastik oder anders durch die Welt geht, mit mehr Menschen Liebe oder ja, Liebe. Also meine Message ist eigentlich auch Liebe.
Ist da viel Idealismus dabei dann auch? Du möchtest mit der Musik die Welt verändern?
Unter anderem, ja, auf jeden Fall. Na klar, aber vieles muss man nicht verändern. Also vieles ist schon gut. Und dann ist halt meine Aufgabe, das wieder herzuholen. Also ich glaube, die Leute, die in meinem Publikum sind, die in meiner Show sind, so das Publikum, die kriegen das dann mit während der Show, dass das die Message ist, also diese Liebe. Und die gehen, glaube ich, alle ziemlich froh nach Hause, weil sie merken, ach stimmt, das ist ja genau das, was uns alle durch die Welt trägt und was alles aufrecht erhält. Und die Hoffnung und so, das Gute, das Positive, das haben wir ja alles. Das muss man ja nicht verändern, das ist ja da.
Man vergisst es nur manchmal.
Manchmal vergisst man das so im Handy, wie Wahnsinn. Und im Stress und so.
Du gibst ganz viel von dir selber da, habe ich das Gefühl. Ne? Also da ist ganz viel. Und ist da nicht auch die Gefahr, dass man zu viel gibt, dass es einen selber lehrt, überfordert?
Also das habe ich eigentlich so mit dem ganzen Kunstkram überhaupt kein bisschen das Gefühl. Da habe ich irgendwie einen gesunden, ganz gesunden Abstand, keine Ahnung. Aber wo ich das ganz stark fühle, ist im ganzen Managementbereich, weil ich einfach völlig überfordert bin. Ich mache das ja seit ziemlich vielen Jahren alleine. Das ganze Management drumherum, das ganze Booking, die Konzerte organisieren und so, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und da bin ich absolut an meinen Grenzen und da brauche ich dringend Hilfe. Also ich brauche jemanden, der mein Booking teilweise zumindest übernimmt und so ein paar Bürosachen, also ein Manager oder sowas. Das ist schon echt, also das kann ich wirklich jetzt sagen. Ich habe das so lange jetzt schon gemacht und hatte auch teilweise Hilfe durch eine Agentur und dann wieder allein und so. Und es ist schon anders, wenn ein Künstler anfängt, Musik zu machen und zu sagen, jetzt brauche ich aber erstmal einen Manager, sonst läuft das hier alles nicht. Nee, ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe sehr, sehr viel selber gemacht und auch sehr viel erreicht. Ja, wir haben wirklich Erfolge zu notieren. Also oder ich und die Band oder ich und meine Gitarre. Und das habe ich fast alles selber gemacht. So auch Preise gewonnen, bla bla. Radio und Pressepräsenz, sehr gute Kritiken und so. Aber wenn man da dabei bleiben will, auch gerade mit Familie noch, das nimmt einfach wahnsinnig viel Zeit weg. Das ist wirklich ein Fulltime-Job, so ein Management. Und da bin ich überfordert.
Und jetzt suchst du aktiv? Ja. Oder?
Ja.
Weil es gibt ja Profis, die
sowas
übernehmen.
Bis jetzt noch niemand gefunden, der den Kopf frei hat für Johanna Zoll. Und
ja, die Profis sind, die haben dann meistens schon irgendwelche großen Künstler an der Hand, die sie halt managen. Und mehrere Künstler zu managen, das ist ja dann auch wieder gesplittet irgendwie. Ne? Wie viel Zeit bleibt dann übrig für einen? Und nehmen sie sich wirklich Zeit für dich oder finden sie dich cool, aber
ja,
machen dann doch nichts.
Genau. Und dann kann es halt auch sein, dass mal so ein Jahr dahin geht. Man hat vertraut in denjenigen, der da mit einem diesen Deal eingegangen ist und gesagt hat, wir begleiten dich. Und dann passiert da viel zu wenig. Das ist dann halt auch, fühlt sich dann ein bisschen an wie verlorene Zeit. Ja. Und ja, das hatte ich auch schon.
Aber so hast du halt alles in der Hand auch. Die Fäden laufen bei dir zusammen. Du bist total selbstbestimmt.
Ja, total.
Das hat ja auch dann wieder auch Vorteile. Oder welche Vorteile hat das dann?
Das ist eigentlich nur von Vorteil. Und deswegen ist vielleicht auch die Suche nach einem Manager gar nicht so einfach, der da eben auch Bock drauf hat. So ähnlich wie mit einem passenden Musiker, der dann auch eine Weile dabei bleibt und nicht gleich übermorgen wieder geht. Es hat auch wirklich mit Glück zu tun.
Wie ist bei dir das Verhältnis, Lennart?
Zu Managern?
Von Management und Kreativanteil?
Ich finde es auch wahnsinnig schwer. Also ich hatte Glück oder habe Glück. Ich habe ein Label gefunden, durch die ich sehr viele Kontakte bekommen habe. Aber es ist nicht, wie man sich das vorstellt. Beziehungsweise ich hatte irgendwie Erwartungen und habe dann auch mir selbst immer gesagt, hab nicht so hohe Erwartungen, sei froh, dass du überhaupt ein Label bekommst. Und das ist toll und aber auch schwierig. Und man muss als Musiker dann irgendwann einsehen, dass es nicht damit getan ist, nur Musik zu machen, beziehungsweise das wünschen sich alle. Aber was da für ein Rattenschwanz dran hängt, sich zu kümmern um seine Online-Präsenz, sich selbst zu vermarkten letztendlich auch, sich zu bewerben eigentlich als Produkt. Die Leute sagen einem dann, du musst überlegen, wer ist deine Zielgruppe? Und dann denke ich, wer ist denn meine Zielgruppe? Ich mache das doch nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, ich mache das ja eigentlich für mich, meine Musik. Also, und ich freue mich, wenn alle das hören. Es ist nicht so, dass es jetzt nur für irgendwie Leute zwischen 15 und 35 ist, oder ne? Das ist irgendwie Quatsch. Aber um sich zu vermarkten, muss man sich solche Fragen manchmal doch stellen. Und das widerstrebt allem, wonach ich eigentlich auch arbeite, beziehungsweise, ne, das ist so, das sind dann so kapitalistische Dinge, die man im Auge behalten muss, wenn man überleben will, wenn man damit auch Geld verdienen will. Und ich habe das große Glück, dass ich als Dienstleister, im Grunde als Pianist, mir da finanziell den Rücken frei halten kann, auf Hochzeiten und auf Privatveranstaltungen zu spielen. Und das hilft mir halt, mich als Musiker verwirklichen zu können und nicht so sehr, zumindest noch nicht, so sehr davon abhängig zu sein, dass ich mit meiner eigenen Musik genug Geld verdiene, weil das ist längst noch nicht so weit. Und das ist einfach auch wahnsinnig schwer. Die Leute müssen dann erstmal kennenlernen, dann müssen sie dich lieben lernen, dann müssen sie dir vertrauen und irgendwie deinen Wert erkennen und auch den Wert bezahlen, den man irgendwie dann verlangt. Und am Anfang stellt man ja keine Ansprüche. Das ist auch das große Problem in Berlin. Du siehst die besten Musiker, das sind Weltklasse, Top-Künstler, die spielen auf der Straße. So. Oder die spielen irgendwo auf Hutbasis, dann, ne? Wird so gesammelt und die haben dann auch keine Ansprüche oder weiß nicht, ist egal. Also das ist ja dann manchmal auch der Fluch eines Musikers und eines Künstlers, dass ihnen das Geld so egal ist. Das war mir dann auch lange egal, beziehungsweise ich habe mir auch versucht einzureden, es geht mir nicht ums Geld, es darf mir nicht ums Geld gehen, weil das versaut mir die ganze künstlerische Arbeit. Und was man viel hat dann als Künstler, was ich auch wertzuschätzen weiß, ist Zeit, was andere nicht haben, wofür mich auch viele beneiden, ist, ach, du kannst jeden Tag ausschlafen, gibt's ja nicht, muss jeden Morgen da zu meinem Arbeiten, ne, und Wecker klingelt und so, und ich sag, Wecker, habe ich mir seit 2 Jahren nicht mehr gestellt oder was, ne? So.
Aber das muss auch sein, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich das auch ganz wichtig finde. Als Künstler brauchst du die Zeit, du brauchst Schlaf, du musst diese Ruhephasen haben, damit wieder neue Kunst entstehen kann, damit dein Kopf in dieser Fantasiewelt, das ist einfach total wichtig. Ja, also ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute sagen, du arbeitest ja nichts. Das stimmt nicht. Und ich arbeite eben da wegen diesem Management. Ich arbeite so viel auch am Computer oder ich mache irgendwelche Grafiksachen für meine neuen Flyer und so weiter. Und das hat mich teilweise auch gerade das Booking, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr ganz so intensiv wie früher, hat mich wirklich davon abgehalten, neue Songs zu schreiben. Also ich finde es total wichtig, dass man diese Zeit sich auch nimmt als Musiker.
Eben, und ich bin da auch ganz uneinsichtig. Wie sagt man? Ich habe mir diese Zeit dann einfach genommen. Ne? Ich habe einfach gesagt, komm, ist mir scheißegal. Und ich hatte immer irgendwelche Minijobs, aber irgendwann ging es dann auch nur mit diesem Klavierspielen auf Hochzeiten. Zum Glück, da habe ich auch eine Menge gelernt. Aber ich wusste nicht, dass es bedeutet, wenn du Musiker sein willst, dass du eben auch noch Grafikdesigner sein musst und dein Management und Booker sein musst und dann irgendwie, das sind so Dinge, darauf hat man als Musiker eigentlich keinen Bock. Das ist ja so schön, wenn man Leute findet, die darauf Bock haben. Es ist aber auch eine undankbare Arbeit. Also wenn du als Booker arbeitest, du musst eine hohe Frustrationsgrenze haben, weil du überall anrufst und Mails hinterher schickst und dann kriegst du entweder keine Antwort oder die Leute antworten, oh ja, nö, nein, danke, ach, passt ja jetzt erstmal nicht oder wir sind bis 2021 ausgebucht oder was habt ihr denn für Vorstellungen? Also wir würden jetzt einen Hut anbieten, Übernachtung gibt es auch keine, aber wir legen euch noch ein Sandwich hin. Das ist irgendwie so, ja, scheiße. Da habe ich auch schon Sachen erlebt, du fährst sonst wohin und zahlst noch drauf, dass du irgendwo spielst. Und das lohnt sich dann einfach nicht. Und dann muss man doch auch an seine Existenz denken, weil die Miete will bezahlt werden und so. Und das ist nicht leicht, aber der Prozess ist unheimlich spannend und einfach ganz anders als so vorgefertigte Wege. Die Leute sagen dir immer, was, du hast keine Ausbildung, du hast nichts studiert, aber doch, die Ausbildung ist nur ein anderer Weg, eine andere, ne? Es ist nicht unbedingt zertifiziert, aber nach einigen Jahren merkt man doch, was man kann und auch, was man wert ist und dass man das auch erreichen kann, dass diese Bezahlung zu bekommen, also was man wert ist. Und man arbeitet dann meistens eben in der Zeit, in der andere frei haben, eben am Wochenende und abends.
Richtig.
Und dafür hat man dann eben tagsüber Zeit und in der Woche.
Naja,
aber
bei mir
in der
leider
Zeit,
nicht.
Nee, genau, je nachdem. Und dann muss man dann eben doch auch irgendwie andere Dinge machen oder man trifft sich jeden Tag zu irgendeiner Probe und ja, man hat dann eben einen ganz anderen Rhythmus. Aber das ist auch eine Arbeit, ne? So ganz normal. Also man macht. Ist ja nicht so, dass wir nur rumhängen und darauf warten, dass jemand uns anruft und sagt, ey, willst du nicht bei uns spielen? Wir zahlen dir 1.000 Euro. Schön wär's.
Also bei mir ist das so, ich habe einen Elefant zu Hause, einen echter, der wohnt bei uns im Wohnzimmer und obendrauf ist so ein Bett aus Gold und Satin und da liege ich den ganzen Tag drin und meine 5 Männer.
Ein Elefant steht im Raum, nur kann ihn keiner sehen.
Und meine 5 Männer kommen nackt. Und die fächeln mich. Wenn es mir zu warm wird, bringen mir so leckere Gemüsedrinks und singen mir Lieder.
Wenn du nur
vor.
Ganz fest daran glaubst. Ne?
Und manchmal klingelt das Telefon, Frau Zoll, wollen Sie da und da spielen? 10.000. Und ich sag ja.
Das klingt nach einem Song. Nach einer Song-Idee. Ja, ist es Zeit für einen Song nochmal?
Ja, willst du was von der CD oder willst du was live? Von Lennart vielleicht mal was?
Gerne live.
Quality Time?
Ehrlich?
Warum nicht?
Den gibt's ja noch nicht auf CD.
Aber es passt gut zu dem Thema von gerade eben.
Ja, stimmt. Ich bin ja auch ein Verfechter, wobei ich wurde kritisiert für diesen Begriff Quality Time. Das ist wohl auch ein fancy Begriff aus dem Business-Bereich. So, man arbeitet und arbeitet und arbeitet und dann hat man aber bei der Arbeit einen Raum, wo man 10 Minuten Quality Time haben kann und sich kurz aufs Kanapee legt. Ne? Aber für mich ist es der Begriff von Zeit mit Qualität, darüber singe ich. Und es geht eben auch gegen dieses Smartphone-Gehabe. Ich bin ein großer Verfechter von Anti-Smartphone, weil man das in Berlin und wahrscheinlich in jeder anderen Stadt in Deutschland einfach so mitbekommt, wie die Leute versinken in ihren Smartphones und gar nicht mehr da sind. Es gibt auch keinen Augenkontakt mehr. Ich denke immer, was geht den Leuten durch den Kopf, wenn sie sterben? Weißt du, wenn das Leben an einem vorbeizieht und man sieht halt 50% Instagram-Feed oder so. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Erinnerung an das Leben?
Ja.
Und so viel Zeit, die man eben in diese, auf diese 7 Zoll... Na gut, ich fange einfach an. Zu viel geredet. Moment. Mein Leben ändern, weniger hetzen, öfter mal schlendern, bisschen entspannter unterwegs sein, mich nicht stressen, trotzdem nicht zu spät sein. Wenn man nicht aufpasst, sind es Jahre, die man schließlich verschenkt. Einzig nur Dinge getan, an die man nie wieder denkt, nie wieder denkt. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei sein. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei bleiben. Da, 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 da. Tunnelblick auf 7 Zoll. Ich frag mich, was das soll. Den Finger am Abzug. 2 Tickets nach Paris in einem Nachtzug. Meine Augen wollen ruhen. Mein Geist hat zu viel zu tun. Überall steht Achtung, Achtung, was ne Belastung, was ne Belastung. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei sein. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Quality Time, mein Kopf muss frei bleiben. Ich will Zeit mit Qualität, will, dass dahinter etwas steht. Qualität für dich und für mich. Vergib mir, wenn ich sterbe und dich verlassen werde. Erinnern werde ich mich immer. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei sein. Ich will Quality Time. Quality Time, mein Kopf muss frei bleiben. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei sein. Ich will Quality Time. Oh, ich will Quality Time. Ich will Quality Time. Mein Kopf muss frei bleiben. Da 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 da
Time. Yay. Mit Lennart Berzbach und Johanna Zeu live hier im Lokalmagazin. Alles unveröffentlichte Songs bisher. Die Quality Time, die muss ja aber auch, wenn du dir die Zeit nimmst, heißt ja noch lange nicht, dass du dann genau dann die Idee hast. Wie geht ihr damit um? Wie arbeitet ihr am besten dann?
Also bei mir funktioniert viel über Bewegung. Also wenn ich lange vorm Blatt Papier sitze, passiert nicht viel. Ich muss mich dazwischen bewegen. Das wahrscheinlich, weil ich dann eben den Rhythmus der Füße, des Herzens spüre. Und dann kommen die Ideen. Auch Fahrradfahren geht auch oder laufen gehen. Und Reisen ist auch wichtig. Also dass man nicht immer am gleichen Ort bleibt. Also Ortswechsel. Dann kommen auch mehr Ideen.
Reisen inspiriert auf jeden Fall, ja. Definitiv. Aber bei mir ist es eher chillen. Also ich habe das da einige Jahre so versucht, ganz exzessiv oder sag mal intensiv zu zelebrieren, einfach nichts zu tun, einfach gar nichts zu machen, einfach mal zu sehen, wie sehr kann sich der Körper eigentlich entspannen. Und es geht immer noch mehr, man wundert sich. Man liegt so da und denkt, ich bin entspannt und auf einmal merkst du, nee, oh, krass, hier ist noch ein Muskel da und dein Gesicht, alles angespannt, hier diese Falte zwischen den Augen oder was, ne? Irgendwas ist immer und dann liege ich so da. Und meistens kommen die Ideen auch so in diesem Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachsein. Ja, also stimmt. Wenn man so einschläft oder gerade aufwacht und man ist noch nicht ganz da oder noch nicht ganz weg. Und dann hast du so einen Satz, der schwirrt dir im Kopf und aus diesem Satz wird auf einmal eben mehrere Zeilen und so und dann greifst du schnell entweder in den Stift oder halt dein Tablet oder irgendwas zum Aufschreiben. Weil ich nutze die Dinge ja auch. Ich habe zwar kein Smartphone, aber ich habe ein Tablet, muss ich gestehen. Aber es ist ein bisschen mehr zu sehen und ich finde es angenehmer, darauf zu tippen mit Tastatur oder so. Und schreibe dann die Dinger meistens ritsch-ratsch einmal runter und dann lasse ich sie entweder ein paar Wochen oder ein paar Monate liegen. Und dann schaue ich sie mir nochmal an und dann ist die Melodie auch schon da und dann muss man die Akkorde nur hinzufügen und dann ist der Song eigentlich fast schon fertig. Aber es ist schwer, den Zustand zu erzeugen. Es muss schon irgendwie so passieren. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt einen Song. Das blockiert eher.
Doch, manchmal geht es auch. Also wenn man so ein Thema, ein vorgegebenes hat und unter Zeitdruck steht und mit in einer kreativen Umgebung ist, dann kann das auch funktionieren, dass man systematisch arbeitet. Also wir haben das an der Popakademie mal gemacht, da hat es hervorragend geklappt. Ob das dann der Song in seiner Endfassung ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber man hat dann innerhalb von kürzester Zeit total viel gesammelt, was man vielleicht in dem Moment denkt, irgendwie Quatsch, weil ich musste ja auf Druck jetzt hier schreiben. Und dann schaut man sich das aber, wie gesagt, man lässt liegen und so, schaut sich wieder an und sammelt vielleicht in der Zwischenzeit noch mehr und so. Und dann kann man auch sehr produktiv unter Druck arbeiten. Also habe ich schon ausprobiert zumindest. Aber ich kenne auch das andere natürlich. Es gibt so viele Varianten, wie man schreiben kann. Ich habe auch total viele Melodien noch von früher. Ich habe ja früher immer nur Englisch oder so Kauderwelsch-Englisch. Ich konnte ja nie perfekt Englisch. Oder halt nur so Bilder, ne? Und im Deutschen kannst du ja mehr erzählen. Also in der Muttersprache kannst du dann noch genauer in die Sätze, in die Welten rein. Und da gibt es noch so viel Material bei mir, was ich noch betexten muss. Und da zum Beispiel, das ist eine völlige Herausforderung, das mit guten deutschen Texten, oh je, kriege ich nicht bei allen Sachen hin. So. Das, aber da habe ich viel Material, was ich noch lange Zeit so im Petto habe, aber kommen ja viele neue Sachen auch so. Ja. Manchmal geht es ganz schnell, wenn man sehr inspiriert ist, kann es sein, dass dann innerhalb von ein paar Minuten da schon eine erste Strophe und ein Ansatz von einem Vers, Chorus da ist und dann innerhalb von einer Stunde vielleicht schon ein Song. Das passiert manchmal.
Die Texte sind bei euch beiden ganz arg wichtig und das ist eben, verlangt so einen ja, ganz feinen Umgang mit Sprache auch und ja, eine besondere Ausdrucksmöglichkeit. Was ist euch da wichtig? Wie soll auch die Sprache, wie soll es klingen auch, ne? Mehr Rhythmus zu erzeugen? Also von Inhalt und Form auch das Zusammenspiel ist ja da immer wieder neu auszuloten und ja, sein eigenes Verhältnis zur Sprache auch immer wieder neu zu überdenken, ja? Stelle ich mir vor.
Ja, Sprache ist ein sehr bewegliches Element. Also die Sprache an sich verändert sich ja auch so insgesamt gesehen und da kommt also Quality Time, das Wort, oder Handy. Ich habe mir überlegt, es gibt hier auf meiner neuen CD gibt's einen Song, der heißt Programmiert, und da wusste ich lange nicht, ob ich da sowas wie App reinbringen soll, das Wort App, weil vielleicht ist das ja gar nicht zeitlos, weil ich will ja zeitlos die Musik machen. Ich habe es dann doch genommen.
Ja. Ist nicht mehr wegzudenken aus dem Sprachgebrauch wahrscheinlich. Aber es entwickelt sich, also ich finde die deutsche Sprache irgendwie spannend. Ich wollte von Anfang an auf Deutsch schreiben, weil es die Muttersprache ist und ich gedacht habe, da kann ich mich am besten ausdrücken. Aber ich habe immer noch viel zu viel Text. Oder was heißt zu viel? Also ich würde mich gerne da reduzieren, um irgendwie weniger Worte nutzen zu müssen, um mehr zu sagen eigentlich. Das ist wahnsinnig schwer. Man kann sich in der deutschen Sprache auch verlieren. Aber es ist toll, damit zu arbeiten, weil es unheimlich viele Möglichkeiten gibt.
Ja, und das dann auch authentisch rüberzubringen. Ich finde viele, ich will jetzt niemandem zu nahe treten von den Kollegen, aber ich erlebe doch öfter Künstler, die singen die deutsche Sprache so geschwollen und so irgendwie mit so einem bestimmten Stil, wie man das vielleicht, ich weiß auch nicht, das ist dann so. Und ich finde, also ich für meinen Teil möchte halt total authentisch bleiben. Deswegen kann es auch sein, dass deswegen so viele Sprechtexte da stattfinden, weil ich finde, Deutsch ist halt schon auch eine gesprochene Sprache. Also es ist jetzt anders wie im Englischen oder im Französischen oder Italienischen, Spanischen, wo man das so toll singen kann. So ganz.
Aber kann man schon, aber das ist wahnsinnig schwer.
Genau.
Und dass es dann auch noch gut klingt.
Genau, dass es nicht so klingt wie, ach ja, Xavier Naidoo oder weiß nicht und das alles und so. Ich habe da, wie gesagt, gar nichts dagegen, dass man das so macht, aber ich habe schon den Anspruch, dann auch mal wieder was Neues, also ich will nicht immer so klingen wie oder immer das hören, was ich schon mehrmals gehört habe und nur weil das irgendwie schön klingt. Man hört nämlich dann auch nicht mehr so hin bei den Texten und da so den Grat zu schaffen. Ich finde, die Sophie Hunger macht das gut. Sophie Hunger hat eine ganz tolle gesungene Stimme und hat trotzdem zumindest bei vielen Songs sehr gute Texte und hat auch eine tolle Band.
Und wir haben jetzt so viel gesprochen, dass wir schon am Ende der Stunde sind und gar nicht mehr einen ganzen Song von euch beiden, von CD, vom Album hören können. Aber wir machen das auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen.
Check die Spotify und was auch immer hier. Johannas neues Album gibt es noch nicht auf Spotify. Das muss man sich bestellen online oder so.
Ein Live-Album, das aktuelle?
Konzert.
Von dir? Das ist nicht live. Nee,
Studio.
Nicht live.
Studio aufgenommen.
Das haben wir
Studio
zwar noch. Im Studio an einem Tag runtergerockt, also live reingespielt so, aber dann auch noch ein paar Klaviere geoverdubbt und ein paar Backing Vocals und so. Das haben wir zusammen mit Kais L. Bailey von der Gruppe Raz, das ist ein Beatboxer, gemacht. Der war jetzt auch wieder mit uns im Studio. Manchmal ist er auch auf den Konzerten dabei. Also alles, was sich so nach Schlagzeug anhört, ist alles der Kais mit dem Mund.
Ah, ist der Mund.
Sowas.
Und Lennart, dein Album heißt Man sieht sich, auch das gibt's überall.
Das gibt's auf Spotify, Apple Music und so.
Und natürlich auch.
Ich freue mich natürlich, wenn das jemand bestellt.
Genau. Ach so, und mein Album, das gibt's halt auf den Konzerten und zwei Singles sind ausgekoppelt und kann man auch bei Spotify und Amazon und so weiter bekommen.
Welche sind es?
Eisbär und Labyrinth.
Und ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, 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 alles Gute für den weiteren künstlerischen Weg und auch sonst.
Dankeschön.
Ebenso.